Dann willkommen alle, die zusehen. Namaste zum Satsang. Und ja, ansonsten gilt alles wie immer, alle Fragen erwünscht, alle Fragen erlaubt, egal ob profan, spirituell oder sonst was. Rein menschlich, alles darf sein. Alles ist das. Was schreibt er mal da? Probieren Sie die Ansicht mit mehreren Sprechern aus. Nee, jetzt nicht. Und ihr könnt die Fragen stellen im YouTube-Chat, wie immer. Svante ist so nett wieder mit Vorlesen, vielen lieben Dank. Oder in Zoom mit mir in einen Dialog gehen, die direkt in Zoom online sind. Ja, uns hat alle herzlich eingeladen. Und bis zur ersten Frage oder so für eine Minute wäre schön. Ein bisschen, wenn jeder ein bisschen bei sich ankommt, in Stille. Einfach nur da sein, hier sein, spüren, was immer da ist. Loslassen, Gedanken loslassen, dürfen auch da sein, aber brauchen keine Aufmerksamkeit. Lass dich einfach in dich selbst fallen. Und schau vielleicht nach, was deine dringlichste Frage ist. Deine allerwichtigste oder deine älteste. Und wenn gar keine Frage da ist, ist auch das okay. Ist mehr als okay. Dann nimm vielleicht das wahr, was wahrnimmt. Völlig unabhängig von dem, was auftaucht und wieder geht, was immer da ist. Dieses Gewahrsein, dieses Wahrnehmen selbst, dieses Bemerken. Dieses permanente Bemerken von Gedanken, von Gefühlen, von Körpersensationen, das Bemerken meiner Stimme, und wenn du zusiehst, das Bemerken von diesem Edgar-Vogel da auf dem Bildschirm, dem Bildschirm selbst, das Handy, Tablet, whatever, wie auch immer du hier dabei bist. Den Raum, in dem du bist. Dort, wo du sitzt. Merke die Schwerkraft, wo du sitzt. Auf deinem Sofa, Sessel oder Boden, wo auch immer. Bemerke all das, was um dich ist, dieser Raum, der Körper, der hier sitzt vor dem Bildschirm, vom Handy, whatever. Und bemerke, dass du die ganze Zeit bemerkst. Dass du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit da ist. Egal wie präsent und klar und bewusst oder wie abschweifend, völlig egal, aber es ist immer da. Selbst das Abschweifen wird bemerkt. Und vielleicht wird es so still, dass du sogar fast das Bemerken, das bewusste Bemerken loslassen kannst und werde dir gewahr, dass dahinter dieses stille Gewahrsein ist.
Es einfach nur existiert, einfach nur da ist, nicht mal etwas bemerken muss. Zeitlos, raumlos, formlos. Jenseits vom Denken. Unberührt von allem. Ja, und dann sei einfach hier. Was bist du ohnehin? Einfach hier sein. Eine stille Anwesenheit. Ja, und wenn Fragen sind, können die gerne gestellt werden.
Die erste Frage kommt von Wolfgang. Bitte sprich über den Tod, über das Sterben und über vergangene Leben. Bitte sei ausführlich darüber.
Da könnt ihr jetzt die nächsten 90 Minuten über das sprechen, nicht? Und das wäre dann ausführlich und wir hätten kein Problem mit irgendwelche etwaige Trolls im Wartezimmer, weil ich immer über ein Thema. Also über den Tod, über das Sterben und über vergangene Leben. War das so richtig? Ja, mir ist halt lieber, wenn du, jetzt habe ich den Namen auch gleich wieder vergessen, da die Frage vielleicht konkret stellen könntest, was dich da interessiert, so allgemein drüber sprechen. Ja, kann ich halt übliche spirituelle quasi Plattitüden, nicht, sagen, die jeder schon tausendmal gehört hat, so nach dem Motto, da ist keiner, der stirbt. Oder das, was da ist, das, was du wirklich bist, stirbt nie. Wäre eine so eine Plattitüde. Und Reinkarnation geschieht in dem Sinn aus meiner Sicht immer, indem die eine Quelle von allen, das eine Bewusstsein, das eine Gewahrsein, das wir alle sind. Für mich sind wir völlig alle eins, völlig alle das eine selbe Bewusstsein. Auch in dem, wenn wir diese Bezeichnung Ich verwenden, wenn wir auf uns selbst quasi deuten, was auch immer dann gemeint ist, ist auch diese Ich, dieses Selbst, besser gesagt, immer dasselbe Selbst, das eine Selbst. Und dieses eine Selbst, dieses eine Bewusstsein, inkarniert sozusagen immer wieder. Aber man kann dann mal sagen, das ist jetzt was Neues, was ich sage. Ich bemerke in letzter Zeit, sage ich öfter neue Sachen, die ich von mir noch nicht gehört habe. Ist immer recht interessant dann für mich, sonst wird es ja langweilig, wenn ich mir immer zuhöre und dasselbe sage. Eigentlich geschieht Inkarnieren in dem Sinn gar nicht, sondern es ist ja immer da. Das ist nicht so, dass da irgendwo ein Bewusstsein kommt in irgendeinen Körper rein, während er geboren wird oder während er gezeugt wird oder sonst was, sondern das ist immer da. Da geschieht letztlich weder ein Kommen noch ein Weggehen. Und damit auch kein eigentliches Inkarnieren, wenn man es so sieht. Also wie es normal verstanden wird in der Reinkarnationstheorie. Und schon gar nicht sehe ich da so eine Fortsetzung wie so eine Seelenwanderung. Also, und die eine Seele, das ist alles diese eine Seele. Die Geschichten können sich durchaus fortsetzen, subjektiv, aber die geschehen, das übersteigt den menschlichen Verstand, diese Vorstellung, die übersteigen eigentlich das menschliche Vorstellungsvermögen. Wir sind da eigentlich multidimensional unterwegs. Und alles gleichzeitig und alle Inkarnationen gleichzeitig, auch zeitlich gesehen, alle, die früher waren oder einmal sein werden, sind auch schon in diesem einen Jetzt, ja, in diesem einen ewigen Jetzt. Also das sind viele Misskonzepte. Was mir gut gefällt an dem Wort inkarnieren ist, letztlich wirklich die ursprüngliche Bedeutung in carne, in Fleisch. Ja, carne ist lateinisch für Fleisch und das ist nichts anderes, dass das göttliche Bewusstsein ins Fleisch, ja, geht, ins Fleisch sinkt. Man könnte sagen, wenn man jetzt Jesus hernimmt, die Menschwerdung Gottes, oder wenn man die indische Tradition nimmt, da wird das erklärt als Avatarisierung, wenn als Herabstieg des Göttlichen in den Körper, ins Fleisch, in Karne. Das kann ich noch, da sehe ich am ehesten etwas, worüber es sich zu sprechen lohnt, weil es darum geht, vollkommen zu inkarnieren. Also auch diesen letzten Beobachter, der irgendwas zurückhält, auch noch loszulassen und diese menschliche Inkarnation, Fleischwerdung, diese menschliche Erfahrung voll und ganz zu machen. Das ist für mich der extrem wichtige Punkt. Der ist fast nur wichtiger als das Erwachen selbst. Ist meist erst möglich, wenn Erwachen geschehen ist, weil erst dann ist diese Bewusstheit da, die da überhaupt voll und ganz dann präsent da ist. Vorher ist eher so Unterbewusstsein von diesem einen Bewusstsein. Und dieses Annehmen der Menschlichkeit, des Menschseins, hier in diesem Universum, in diesem scheinbaren Universum, selbst wenn es als Erscheinung nur erscheint oder als Maya oder als Illusion, aber genau darum geht, da vollkommen reinzugehen. Also nicht wegzugehen, ja, das kann eine Zeit lang gut sein, um zu erkennen, ja, was bin ich wirklich, reines Bewusstsein und nicht der Verstand und nicht identifiziert. Das hat schon seinen Sinn und Zweck, aber das ist eine Art temporäre Loslösung, fast eine Art Trennung, könnte man sagen. Ist dann diese neue Dualität, die oft erscheint zwischen Non-Dualität und Dualität, wo dann unterschieden wird, auch ich bin ja so non-dual, weil ich bin draußen. Sondern im Gegenteil dann vollkommen reinzugehen, inkarnieren, wirklich voll in das Fleisch, voll in das Menschsein reingehen und erkennen, dass es nicht darum geht, als Mensch eine besondere spirituelle Erfahrung zu machen. Das auch, das ist quasi in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde geht es dann genau umgekehrt, als dieses göttliche Bewusstsein vollkommen eine menschliche Erfahrung zu machen. Die menschliche Erfahrung vollkommen anzunehmen. Und das in diesem Leben. Ja, und nicht in irgendwelche von vergangenen Leben, die vielleicht da waren oder man sich rückerinnert oder irgendwelche Visionen auftauchen und auch nicht vom künftigen, sondern hier und jetzt in diesem Körper, der hier erscheint. Genau der will gelebt werden, gefühlt werden. Und da ist es nicht Schicksal, dass der eine in dem Körper ist und so eine tolle Erfahrung macht, reich sein oder sportlich oder sonst was, und der andere in einem kränklichen Körper und der hat ein schlechtes Schicksal oder gar schlechtes Karma, das ist ja auch Teil von Reinkarnationslehren. Sondern es geht, die Erfahrung, die sich zeigt, vollkommen anzunehmen, weil ja das, was diese Erfahrung macht, dieses Bewusstsein, ist in allen dasselbe. Ja, da gibt es kein Schicksal. Ja, so, der eine macht diese Erfahrung, der andere der macht diese Erfahrung, sondern es ist immer derselbe und dieselbe und dasselbe, was diese Erfahrung macht. Und einmal macht es eben diese Erfahrung und dann macht es diese und dann macht es diese und dann. Aber es ist, bist immer du, egal wo. Du bist Bill Gates, ja, genauso wie jemand, der so unglücklich in einem Rollstuhl sitzt, sagen wir mal so. Das ist gleichwertig, da ist kein Unterschied. Bill Gates hat vielleicht mehr Geld, aber du bist das gleiche göttliche Bewusstsein. Egal wie schlimm es auch in diesem Film sein mag, du bist dieses eine göttliche Bewusstsein. Aber ich hoffe, das war jetzt ausführlich genug, damit andere auch noch drankommen. Danke für die Frage. Aber du kannst natürlich noch nachfragen, was du konkret wissen möchtest. Ich habe vergessen, mein Handy abzuschalten. So, weg damit.
Marian schreibt, wenn wir zu einem verstorbenen Guru in Klammern Wahrheitslehrer beten, sprechen wir dann nicht mit uns selbst? Falls dem so ist, wieso erscheint die menschliche Form Guru dann manchmal noch im Geist vor einem?
Das ist ja nicht der Unterschied. Du hast die Frage fast dir selbst beantwortet. Da ist kein Unterschied zwischen dir selbst und dem Guru. Der Guru ist du selbst. Du selbst bist der Guru. Egal, ob dir der als lebender Körper erscheint oder im Geiste irgendein verstorbener Guru, auch das bist du. Ja? Wie ich vorher gesagt habe, es gibt ja aus absoluter Sicht nicht wirklich sowas wie Zeit. Und in dieser Zeitlosigkeit leben all diese Gurus. Und seien sie angeblich vor 10.000 Jahren gestorben, leben Leben ist ein falscher Ausdruck, sind jetzt, all das geschieht jetzt. Darum kann man wirklich Verbindung aufnehmen, auch zu verstorbenen Meistern, klar, weil das ist alles jetzt. Das ist nur Entfernung. Ja? Was weiß ich, Jesus ist, ich weiß nicht, wie weit Paris jetzt von mir da entfernt ist, vielleicht, keine Ahnung, 800 Kilometer. Ja? Jesus ist 2000 Jahre entfernt. Nicht 2000 Jahre vergangen, sondern entfernt. Zeit ist einfach nur eine Art von Entfernung. Ja? Aber greifbar. Das Bewusstsein, dass zur Zeit Jesus existiert hat, nicht nur in ihm, sondern überall, im ganzen Universum, ist dasselbe Bewusstsein, das jetzt existiert. Ist dasselbe Bewusstsein, das du bist. Und darum, man spricht immer mit sich selbst, weil es gibt nur dieses eine Bewusstsein und das kann als alles erscheinen, als lebender Guru erscheinen, als toter Guru erscheinen, als was auch immer erscheinen. Also da dieses Denken, so entweder oder, wie ist es jetzt? Rede ich da mit einer Vorstellung von mir oder ist das real und ist das wirklich das, was ich da wahrnehme im Geiste der Guru von damals? Es macht letztlich keinen Unterschied. Du bist es sowieso. Die Vorstellung ist optional. Der Guru im Geiste ist optional. Der lebendige Guru vor dir ist optional. Die sind alle nur dazu da, um darauf zu zeigen, was du bist. Das ist völlig austauschbar. Das ist nicht wahrer oder weniger wahr, indem sie darauf zeigen, was du bist und wer du bist. Alle zeigen nur auf dich. Ja. Danke für die Frage.
Die nächste Frage kommt von Divine Presence. Glaubst du, dass der Freitod Schicksal ist oder ob diese Menschen hätten weiterleben können? Ich frage, weil ich mehrere Menschen kannte, die es getan haben und ich selbst oft mit Depressionen und Suizidgedanken zu tun habe. Ich finde die Sichtweise, dass es absolut keine Wahlmöglichkeit gibt, sehr radikal.
Heile Fragen sind das heute. Aber auch gefährliche. Das ist jetzt eine gefährliche Frage. Vor kurzem hat mir eine ehemalige, wie soll man sagen, Fan, Klientin, Schülerin von mir eine Mail geschickt. Das war vor einer Woche oder vor zwei, also wirklich sehr, sehr vor kurzem. Die ist letzten Mittwoch wahrscheinlich, ich gehe davon aus dem Leben gegangen. Und die Mail hat es dann am Sonntag oder Montag davor geschickt und hat sich nur verabschiedet. Ja, hat auch so ein fast lustiges Word-Dokument mitgeschickt, nicht nur an mich, sondern auch an andere Bekannte. Ich bin dann mal weg. Nach einem langen und was weiß ich auch leidvollen Leben, bla bla. Ich war kurz sogar schockiert, weil man dachte, oh Gott, und die hat das beschlossen, weil es körperlich sehr stark gelitten hat. Und in Österreich ist das erlaubt, genau, so, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ist eine Wienerin gewesen. In der Schweiz gibt es das ja schon länger und ich habe nicht gewusst, dass das in Österreich auch möglich ist, weil man dachte, das geht ja gar nicht, wie machen die das? Und die war schwer krank, also ich habe die vor Jahren in ihrem Heim, die war in einem betreuten Heim, körperlich halt was auch beeinträchtigt, in einem Rollstuhl auch gesessen und sie ist sehr schlecht gegangen und die hatte dann ihren Mann, Eduard Sussatz, eine Einheitserfahrung, das hat zumindest einen gewissen Frieden gegeben. Aber dann wurde anscheinend die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre, vier, habe ich den Kontakt, dann ist der verloren gegangen. Eigentlich seit ihrer Erwachenserfahrung war es dann immer notwendig. Und dann hat sie sich eben verabschiedet und da habe ich vor zwei, drei Jahren nichts von ihr gehört gehabt. Und das sind halt dann diese Abwägungen, ne? Wenn es jemandem körperlich wirklich sehr schlimm geht und die Ärzte das aufgeben haben, ich habe dann nachgelesen, weil ich überrascht war, dass das in Österreich erlaubt ist, dass das wirklich vor ein paar Jahren das Parlament beschlossen hat und das sind extrem harte Auflagen auch übrigens. Ja, also man muss da wirklich, wenn man das ankündigt, 3 Monate noch warten, weil man könnte es ja anders überlegen und man muss von den Ärzten aufgegeben worden sein. Also es geht nur dann. Und das kann ich dann auch irgendwo so sehen. Ja, okay, warum nicht? So ist halt so. Ob das jetzt Schicksal ist oder nicht, das ist ja eine generelle Frage, die damit nichts zu tun hat. Entweder ist alles Schicksal oder ist es nicht Schicksal. Wenn alles Schicksal ist, wenn alles vorherbestimmt ist, dann ist auch das vorherbestimmt. Ja, und dann kommt man nicht aus. Und wenn nicht alles vorherbestimmt ist und es gibt sowas wie einen freien Willen, dann hat man den da genauso. Ich selber bin kein Befürworter des einen noch des anderen. Ich sehe hier ein großes Sowohl als auch. Ich bin ja wirklich überzeugter, aus meiner Sicht echter Non-Dualist, indem ich wirklich sage, alles, was als zwei erscheint, ist eins und darum ist es alles ein Sowohl als auch oder man kann es auch sehen als ein Weder noch. Also ich sehe gleichzeitig beides, dass alles Schicksal ist und gleichzeitig ein quasi freier Wille, auch wenn es eine Art von Illusion ist, existiert. Ja, und solange dieser Wille existiert, darf man ihn benutzen. Das ist dann auch Schicksal. Es ist auch Schicksal, wenn einem dieser freie Wille abhanden kommt. Das ist auch Schicksal. Das geht sehr wohl, dass man das ganz problemlos als sowohl als auch sieht. Man kann es auch sagen, im christlichen Kontext hätte man gesagt, dein Wille geschehe. Oder hätte dann gesagt, es geschieht immer dein Wille. Ja? Eigenwille ist eigentlich das, was irgendwann gerade beim Erwachen dann als Illusion durchschaut wird oder zumindest losgelassen wird und hingegeben wird. Da beginnt die Hingabe. Die Hingabe beginnt in der Hingabe des Eigenwillens. Wenn man das hingegeben hat, zum Beispiel, würde man dann sowas wahrscheinlich eher dann nicht machen, außer es geschieht halt oder das Leid ist zu groß, weil man lässt alles geschehen, wie es ist. Ja. Aber das geht dann auch so weit, dass man selbst Impulsen folgen kann, die dann halt auch etwas ist, was geschieht. Also man kann sich da völlig reingehen und ganz tief graben und kommt auf keine Lösung, weil in Wirklichkeit wirklich beides gleichzeitig existiert. Beides ist ein Konzept. Das, was wirklich geschieht, ist da eine riesengroße Vorstellung des Nichts, wie es wäre, ein Universum zu sein und alles Weitere ist dann Konzepte. Ja, glaube ich an das oder glaube ich an das? Welches dient mir mehr? Ich bin da überhaupt nicht. Also der Werner Ablass, ein Freund von mir, war ja sehr ein Verfechter das Universum ist alles vorherbestimmt, alles ist Schicksal. So krass habe ich das nicht gesehen. Ich habe das zwar auch wahrgenommen, dass alles vorherbestimmt ist, aber ich sehe auch diese Fruchtbarkeit des Eigenwillens. Im Gegenteil, es hat in meinen Erfahrungen sogar gegeben, wo ich so gesehen habe, dass bis zum Erwachen man eh nichts machen kann, man eh immer getan wird von Gott, sozusagen, alles der eine Wille ist und man ist eigentlich, man glaubt zu tun, aber das ist nur ein Glaube, ein Märchen. Aber ab dem Erwachen beginnt eigentlich erst richtige Verantwortung. Ja, da beginnt erst sowas wie, dass es einen freien Willen überhaupt geben könnte. Ja, aber es geht jetzt zu weit, geht über diese Frage hinaus. Drum, meine übliche Sicht, wie ich selber sehe, wie ich selber lebe, wie ich selber hier als Organismus funktioniere und wie ich es auch in Satsangs meistens ausdrücke, ist die, dass du nichts tun kannst, was dir nicht bestimmt ist und dass du nichts verhindern kannst, was dir bestimmt ist. Mit der Aussage kannst du das aussuchen, weil es beinhaltet beides. Weil du kannst tun und du kannst wollen. Ja? Schopenhauer hat so schön gesagt, ne? Man kann tun, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will. Also du kannst tun oder wollen, was auch immer da erscheint, aber du kannst nichts tun, was dir nicht bestimmt ist, was nicht sein soll. Und umgekehrt genauso. Wenn dir was bestimmt ist, wird es geschehen. Und das wird dann in dir als Wille erscheinen. Ja? Also es ist sowohl als auch. Und ob die dann ein längeres Leben gehabt hätten, ist dann rein. Das ist ein Beschäftigen mit dem, was nicht ist. Immer dann, wenn man Überlegungen anstellt über das, was nicht ist, beginnt die Blasphemie, beginnt die göttliche Blasphemie. Weil das ist der Moment, wo ich sage, ich bin mit dem, wie es ist, wie Gott jetzt ist, nicht einverstanden. Ja. Und möchte es anders haben. Das kann man schon machen, wenn man im normalen Fluss des Lebens geschieht, das ja permanent. Dass Veränderung geschieht, die darf ja geschehen, ist ja auch Evolution. Aber dieses Was wäre wenn, was schon geschehen ist, das bickt sozusagen. Da hat man die Kiste, Schrödingers Kiste aufgemacht und die Katze ist eben entweder lebendig oder tot. Aber sie kann nicht beides zugleich mehr sein. Bis dahin ist sie sowohl als auch. Wer halt Quantenphysik kennt, weiß, was ich meine. Das heißt, es hat sich schon manifestiert. Und das, was manifestiert ist, damit müssen wir leben. Da ist alles andere müßig. Wenn es jetzt, trotzdem möchte ich noch was dazu sagen, wenn du jetzt da Menschen kennst, die sich an dich wenden und oder fragen oder dich damit konfrontieren, dass sie sich töten wollen, ich würde es an, also ich will überhaupt nicht dir sagen, was du machen sollst, aber ich würde es an deiner Stelle, ich würde in so einem Fall, wenn es mir geschieht, ist immer so, wenn es wirklich extrem leidvoll ist, das Leben und keine Heilungsaussichten etc., dann, ja, jeder darf ja entscheiden, mehr oder weniger, wie er will. Aber wenn es nur irgendwelche emotionalen Probleme sind oder irgendwelche Sorgen, da würde ich dann plädieren, dass anderwärts Hilfe geholt werden kann und den Menschen Mut machen. Weil Erlösung ist es nicht. Das hast du zwar nicht gefragt, weil die Frage wäre, ist Tod eine Lösung? Ja, aus meiner Sicht nicht wirklich. Da kann dann durchaus passieren, wenn es bewältigbar ist, dass man dann in der nächsten, das ist jetzt ein Märchen, was ich erzähle, aber wurscht, mit den Märchen kann man psychologisch arbeiten. In der nächsten, vielleicht ist die nächste Inkarnation dann, dass man das gleiche Leben noch einmal lebt. Und wieder lebt, und wieder lebt, und wieder lebt, und wieder lebt. Bis dass man eine andere Entscheidung trifft. Ja, so ein Modell ist nur ein Konzept, ne? Weil, einfach nur Schluss machen, ohne einen so einen Grund, wie es diese Frau, die mir da vor 2 Wochen geschrieben hat, hatte, wo die von Ärzten aufgegeben war, Schmerzen und was weiß ich, sondern einfach nur so, weil es einen freut, ist eine vergebene Chance. Das ist eigentlich auch eine Art von Blasphemie. Weil man dann alle, das Krasse ist ja, die Menschen halten sich selbst nicht aus, dann im weitesten Sinn, nicht? Und das Ding ist, das Selbst wird dabei nicht getötet. Also der Teil, den sie vielleicht nicht aushalten, der wird nicht einmal getötet. Also macht das gar nicht so viel Sinn, meistens. Das muss man dann auch den Menschen sagen, dass das ja höchstens den Körper betrifft. Aber die Probleme könnten bleiben. Ja.
Hiranya Kashipu schreibt: Hi Edgar, kannst du etwas zur Stärkung oder Freilegung des sogenannten Eigenwillens sagen, wenn dieser schon in jungen Jahren abgespalten oder unterdrückt werden musste? Danke und Namaste.
Danke für die Frage. Es passt eh zur vorigen Eigenwille, ja oder nein. Ne? Ich sehe das auch so, dass jemand, der zum Beispiel ein großes Ego hat und einen großen Eigenwille, und Wille ist logisch das dritte Chakra, das kann man auch spüren, den würde man eher runterholen, ne? Von seinem Machttrieb, ne? Und seiner Kontrollitis. Und andere wiederum, die gar keinen Eigenwillen richtig entwickelt haben, denen würde man den eher schenken. Wie kann man den jetzt stärken? Aus meiner Sicht ist das gar keine Frage, so viel Satsang, das wäre eine Frage in einer Therapie. Da empfehle ich einfach Therapien machen. Am besten körperorientierte Therapien oder zu quasi Coaches oder Lebensberatern gehen, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Da gibt es ja viele. Und da gibt es ja wertvolle Arbeit. Warum nicht? Das ist da, glaube ich, das Sinnvollste. Also wirklich an sich arbeiten. Aus yogischer Sicht zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, ist das dritte Chakra. Da geht es um den Solarplexus und den zu spüren und zu befreien. Und da ist der erste große Schritt, Nein zu lernen. Also nicht zu lernen, was will ich, weil weiß man ja da noch gar nicht, was man will, aber man weiß sehr gut, was man nicht will oder was man nicht mehr will. Und da muss man dann ansetzen. Zuerst einmal zu allem Nein sagen, was man nicht will, was man nicht mehr will. Und so lernt man einmal diesen Willen, dieses No, ja, zu stärken. Ja, und wenn ich einmal das Zimmer und den Raum frei mache von all den Dingen, die ich gar nicht will, dann ist überhaupt erst irgendwann der Raum da, damit sich dann irgendwann zeigen kann, das, was Wille ist. Und in dieser Leerheit kann sich dann was entzünden und man kann dann finden, ah, indem man dann in dieser Leerheit ruht oder in diesem Nichts, weil dann alles weg ist, kann sich dann plötzlich zeigen, was Wille ist. Aber vorher würde ich empfehlen, für jemanden, der da nicht so eine Connection zu Wille hat, dieses bisschen Connection zu nehmen, das jeder hat, dass er weiß, was er nicht will, und dazu Nein sagen. Das ist schon ein Willensausdruck. Da beginnt man den Willen zu üben, und da beginnt man den Solarplexus sozusagen zu heilen, wenn man will. Das wäre so, was in die gleiche Richtung geht, ne? Wie Therapien oder Traumatherapie ist auch was Gutes, wenn das muss ja einmal passiert ist, dass der Solarplexus erschüttert wurde oder dass da die Energie verloren gegangen ist, durch irgendein Trauma. Da würde ich dorthin schauen. Ja.
Wolfgang fragt, wie sieht eine gute Vorbereitung auf den Tod aus? Wie kann das gemacht werden oder gefühlt werden?
Annahme, Hingabe, im Frieden sein, auch mit dem eigenen Leben, wie es ist oder war. Das ist einmal das Wesentlichste, in Frieden kommen mit allem, was geschehen ist, mit dem ganzen Leben. Ja, und den Tod dann als quasi, also ich rede jetzt natürlich nicht von Selbstmord, sondern von, ich weiß nicht, ob das von dem gleichen, die Frage kommt, wie vorher war, sondern von einem natürlichen Tod. Und da sich darauf vorbereiten, friedvoll mit dem Leben abschließen und den Tod als Erlösung sehen und nicht dagegen ankämpfen. Sich dem hingeben. Im tiefen Vertrauen, dass das, was danach kommt, gut ist. Ohne Angst. Und wenn Angst da ist, darf auch Angst da sein. Und dann diese Angst da sein lassen und umarmen. Ja.
Die nächste Frage kommt von MC. Ich habe in letzter Zeit öfters sehr lebhafte, unangenehme Träume und oft das Gefühl, ich komme nicht mehr heraus aus ihnen, ehe sie enden. Kann man hier von inneren Dämonen, Ego sprechen?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Träumen. Wenn das jetzt unangenehme Träume sind und deine Person betreffen, Albträume etc. Von Dämonen würde ich da nicht sprechen, nee. Aber sicher etwas, was man sich anschauen kann. Auch wieder vielleicht in einem therapeutischen Weg. Es muss ja von wo kommen. Freud selber hat irgendwann gesagt, der Traum ist der Königsweg ins Unterbewusstsein. Also vielleicht einen guten Traumdeuter, der gleichzeitig Therapeut ist, finden und da gemeinsam reingehen. Wenn du eine gute Traumerinnerung hast, und dann würde ich auch anfangen, vielleicht ein Traumtagebuch zu führen, genau für den Zweck, falls du dann wen aussuchst, mit dem du das besprichst, weil da kann man sicher tiefer gehen, wer halt gut drin ist. Ne? Aber wie gesagt, Sigmund Freud hat selbst den Traum als den Königsweg zum Unterbewusstsein bezeichnet. Und da ist es auch viel darum gegangen, die Träume aufzuarbeiten. Und wenn du, was du auch machen könntest, ist nur so eine Empfehlung, vielleicht dich zu erkundigen über luzides Träumen. Also luzides Träumen heißt, man ist im Traum bewusst, dass man träumt, und man weiß, man liegt in dem und dem Bett und schlaft gerade, aber. Und das ist jetzt ein Traum, das zu lernen. Da gibt es Techniken, also du kannst dich erkundigen, gibt es sicher im Internet mehr als genug luzides Träumen. Kann man lernen, ist eine reine Gewohnheitssache. Ist wirklich etwas, was man übt. Und zwar im Tagesbewusstsein, macht man bestimmte Übungen, die dann irgendwann in das Traumbewusstsein übergehen, weil alles, was man gewohnt ist, ist irgendwann, wenn ich plötzlich anfange zu rauchen, werde ich irgendwann in 4, 5 Wochen auch im Traum rauchen. Und umgekehrt, wenn ich zum Rauchen aufhöre, 4, 5 Wochen im Traum noch rauchen und dann irgendwann nicht mehr. Also das, was im normalen Leben Gewohnheiten sind, werden ins Traum. Und mit dieser Technik, mit dieser Methode kann man luzides Träumen lernen. Und dann hast du die Möglichkeit, diesen Dämonen, die dir als Dämonen erscheinen, in Wirklichkeit sind es andere Aspekte deiner selbst, alles, was du träumst, diesen Dämonen, diesen schlimmen Figuren oder was auch immer geschieht, dem zu begegnen und anzusprechen. Ja, furchtlos, weil du ja weißt, das ist ein Traum, kann da nichts geschehen. Im schlimmsten Fall bringt er dich um, okay, wachst auf, so what, ne? Aber das funktioniert nur, wenn du dir bewusst bist, dass es ein Traum ist. Da kann luzides Träumen sehr viel helfen bei solcher Art Träumen. Und dann kann man direkt diese Probleme ansprechen und dann werden Monster plötzlich ganz klein und wimmern oder erzählen einem die Story oder man erfährt, was dahinter ist. Also so wäre eine gute Arbeit in die Richtung, wo man das auch für sich selbst nutzen kann und alte Traumata aufdeckt oder alte Geschehnisse oder sogar andere Leben. Alles ist da möglich. Ja. Danke für diese Frage. Frage an Svante ganz kurz. Und wie war es im Warteraum? Mich interessiert es nur, ich bin so neugierig.
Edgar, ich sehe dich gerade nicht, aber ich höre dich.
Ah, jetzt, das war das Bild eingefroren. Jetzt sehe ich dich auch wieder.
Ah, da bist du wieder.
Ja, ah, jetzt bin ich wieder da. Ich glaube, wir sind sehr unsynchron. Macht nichts.
Ja. Ich lese die nächste Frage vor, ja?
Okay.
Jeanette Nicole schreibt: Hallo Edgar, dass es absolut keine Wahlmöglichkeit gibt, finde ich befreiend. Ich tue, was auf dieser Ebene zu tun ist und gehe wieder in meine Freude.
Schön. Perfekt. Meist ist es ja, das ist so, das, die gleiche Botschaft kann für den einen die frohe Botschaft sein, die Erlösung an sich. Evangelium heißt ja übrigens auch frohe Botschaft. Und oder es kann die Horrorbotschaft sein. Ne? Oh Gott, ich habe keinen freien Willen, das ist ja schlimm. Aber das ist die Horrorbotschaft fürs Ego. Und für den Verstand ist es die Horrorbotschaft, der alles kontrollieren möchte. Aber für das eine Bewusstsein ist es die totale Befreiung. Die vollkommene Befreiung, all das. Einfach nur da sein, nichts zu tun. Einfach nur sein reicht aus. Alles geschieht von selbst. Man kann sich tief entspannen, dem Leben hingeben, die Regie dem Größeren übergeben. Das bist ja auch du, das Größere selbst, egal wie man es nennt, Gott oder sonst was. Aber dem übergeben, was größer ist als so ein kleiner Organismus, ne? Der glaubt, der kann alles checken. Weil alles, was man mit einem freien Willen tun könnte, entspringt einer Erfahrung, einer vergangenen, ist eine Wiederholung. Oder man hat es wo gelesen und will es nachmachen. Und in Wirklichkeit kann man es gar nicht nachmachen, weil man wird höchstens die Vorstellung davon nachmachen. Und die Vorstellung ist immer nur so gut, wie man halt das eigene Vorstellungsvermögen ist. Es ist extrem limitiert, diese Erfahrung. Und da meine ich wirklich die ganz normale menschliche Erfahrung. Ist extrem limitiert, wenn man es nur aus diesem Eigenwillen herauslebt. Das ist so klein gegenüber dem, was wirklich möglich ist. Was hier an Wundern möglich ist. Was die große Regisseurin, ja, die, der, das, Gott, was das möglich macht, ja. Da ist so viel mehr möglich. So viel mehr, als was sich ein Verstand überhaupt vorstellen kann. So viel mehr, als irgendein Schriftsteller erfinden könnte in einer Geschichte oder irgendein Science-Fiction-Regisseur auf die Kinoleinwand bringt. Es geht noch so viel mehr. Das Ganze ist so. Das sprengt auch dieses Universum völlig. Und wenn man sich dem hingibt, dieser großen Regisseurin, diesem großen Regisseur, egal wie, dem Ganzen, das bewusst ist, das omnipräsent ist, das hyperintelligent ist, das du bist letztlich, auf einer höheren Ebene, als die meisten Identifikationen als kleiner Mensch quasi. Dass das Leben so voller Wunder werden kann und so voller Mysterien, ja, wie man es sich nicht vorstellen kann. Und das ist das Frohe oder das ist eigentlich das Blissvolle an dieser frohen Botschaft. Ja, dein Wille geschehe. Der geschieht sowieso schon. Ne? Und das zu erkennen und dann loszulassen. So wie der kleine Junge, der 3-, 4-Jährige in irgendeinem Kirmes, wo sein Auto auf Schienen fährt und vorher lenkt er noch dazu. Und das ist spannend, ja. Eine spannende Erfahrung. Man glaubt, man lenkt selbst, aber irgendwann merkt man hat falsch gelenkt und das Auto fährt noch immer richtig in der Kurve und dann lässt man los. Und also ich meine jetzt nicht wirkliche Autos, ja. Das ist es dann. Das ist es dann. Dann beginnt, dann hast du 100% deines Gewahrseins dafür, diese Reise zu genießen, um nicht mehr kontrollieren zu müssen, nicht mehr machen zu müssen, nicht mehr planen zu müssen. Vielleicht kannst du dann nicht mehr Auto fahren, das kann schon sein, eine Zeit lang. Aber selbst dann merkst du, das macht der Körper von selbst. Du bist doch diesem Körper schon hingegeben. Der kann das alles von selbst. Es wäre extrem anstrengend, kennt jeder, der Auto fährt, wenn man jede Sekunde in irgendeiner Fahrt, 5, 6 Stunden irgendwo, in jeder Sekunde alles macht man selbst und man muss sich überlegen, mache ich jetzt das Lenkrad 10 cm hoch oder 20? Das geschieht ja alles von selbst vom Körper. Oder Fahrradfahren, das Gleichgewicht halten. Das tut niemand. Das lernt der Körper, nicht du. Das lernt der Körper. Auf den kann man sich verlassen. Und da beginnt die Hingabe an diesen Körper, der schon ein perfektes Werkzeug ist. Das ist unser Fahrzeug hier, ja, auf dieser Reise. Perfekte Fahrzeug. Das besteigen wir irgendwann und irgendwann lassen wir es hinter uns. Und dazwischen ist unser Fahrzeug. Jo.
Christopher fragt, könntest du erklären, was Shaktipat ist?
Das war schon mal. Da gibt's. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht in einem letzten Video auf JetzTV auch war. Dein Satsang von den Nicht-Dualitätstagen ist ein Video von mir schon veröffentlicht worden auf JetzTV. Da war diese Frage ganz am Anfang. Kann man sich vielleicht zum Vergleich dann anhören. Vielleicht habe ich es da ausführlicher gesagt, um jetzt nur kurz. Shaktipat ist normal jetzt verstanden als Energieübertragung von Meister zu Schüler, wenn man so will. Aber in Wirklichkeit aus meiner Sicht ist es einfach nur Resonanz dieser einen Energie, die uns alle durchströmt, Lebensenergie an sich. Und das kann man sich vorstellen, Resonanz, so wie nehmen wir das Beispiel mit zwei Gitarren, die nebeneinander stehen und völlig gleich gestimmt sind und man zupft dann auf einer Gitarre die E-Seite an, dann beginnt auf der zweiten Gitarre, die daneben steht und nicht berührt wird, ebenfalls die E-Seite zu schwingen. Hört man dann auch. So richtig zu schwingen, als wäre sie angezupft, obwohl sie nicht angezupft wurde. Und nichts anderes ist Shaktipat. Das heißt, die eine Lebensenergie in uns, die auch durch den Körper geht, die die Chakren erweckt, Kundalini an sich, wenn man so will, die durch die Wirbelsäule nach irgendwann nach oben steigt, bei bestimmten Erwachungserfahrungen, die wird getriggert, die wird angetriggert, die geht in Resonanz und dadurch geschehen dann spirituelle Prozesse, emotionale Befreiungen, Blockaden können gelöst werden, Traumata können sich lösen. Da sind unterschiedliche Erfahrungen möglich. Meist geschieht genau das, was für den Organismus als nächstes ansteht. Es ist nichts anderes als die. Man könnte es auch nennen, yogische Energiearbeit, wenn man so will. Ja. Ja, wenn man es einfach profan sehen will, dann ist es das, was Yogi oder ein erwachter Yogi dann macht. Mit deiner Energie, die nicht deine Energie ist, sondern die eine Energie, die durch uns beide fließt. Und deine Energie resoniert dann mit dieser Energie, wie sie hier fließt. Wird eins mehr oder weniger im Idealfall. Je nachdem, wie offen die Systeme sind. Und dann durch dieses Einssein wird etwas übertragen. Etwas, was jenseits des Sprechens ist, jenseits vom Wissen ist. Das ist der Teil, wo du schon das bist. Der wird getriggert. Dein göttlicher Teil. Der wird getriggert. Und für mich ist das Shakti. Shakti ist der Begriff für die Seite, die weibliche Seite Gottes. Und die weibliche Seite Gottes ist dieses ganze Universum. Alle Energie, man weiß, alle Energie, alles was Materie ist, ist in Wirklichkeit nur Energie, halt mehr oder weniger manifest oder festgefroren, wenn man so will, als Vorstellung. Aber das weiß man seit Einstein. Energie ist gleich Masse, ist gleich Energie. Das alles, die ganze Materie ist Energie. Das ist die weibliche Seite Gottes. Das ist die Seite der Erscheinung, der Manifestation. Gott in Form, wenn man so will, oder die Göttin in Form, besser gesagt. Und das rein geistige Bewusstsein ist die männliche Seite Gottes, Shiva. Und was getriggert wird bei Shaktipat, ist diese Energie, die du bist. Diese göttliche Energie, die du in Form bist, die dich befreien kann. Weil es ist diese Form, diese Energie, diese körperliche Energie, die Bewusstsein erreicht und nicht umgekehrt. Und Bewusstsein befreien kann. Eins wird mit diesem Bewusstsein, verschmelzen kann mit diesem Bewusstsein. Auch wenn schon immer eins ist, in Wirklichkeit. Aber das bemerkst du erst nachher. Und das ist das Ziel von Shaktipat, diese Energie zu befreien, dass sie dich dann befreit. Ja.
Mozi schreibt, das Universum scheint ja deterministisch zu sein, bis auf die Ebene der Quantenphysik. Dort scheint es echten Zufall zu geben. Aber ist das wirklich Zufall oder müsste Gott nicht trotzdem alles wissen?
Ein Wissen geht da nicht. Gott ist ja alles. Also Gott weiß immer alles, weil Gott ist alles oder die Göttin. Das ist immer so eine Betrachtungsweise. Für mich ist Gott und Göttin eins. Aber es stimmt schon. Ich sehe das Ganze letztlich ja wie in einer Art dritten Zustand. Jenseits von Sein und Nichtsein. Jenseits von alles und nichts, jenseits von Universum und Nirvana, wenn man so will, eben in eigentlich in einem Quantenzustand. Man könnte sagen, ich verwende das Wort Quantenfeld sehr oft, so quasi das eine unmanifeste Feld. Ja, das Quantenfeld ist ja etwas, wo Manifestation noch nicht geschehen ist. Erst dann, wenn Bewusstsein dazu kommt. Und das wäre so wichtig, wenn Quantenphysiker das irgendwann erkennen. Die wissen ja auch, dass gibt's ja so Modelle aus Konzepte aus der Quantenphysik, wo man sagt, wenn keiner zum Mond schaut, ist der Mond nicht da. Das heißt, man erkennt schon den Zusammenhang von Beobachtung und Manifestation, von Bewusstsein und Manifestation, aber nur nicht so endgültig. Man macht den Beobachter und Bewusstsein noch sehr am menschlichen Verstand und menschlichen Bewusstsein fest und erkennt dann nur nicht das Göttliche drin. Aber das wäre so ein großer Schritt, den die Quantenphysik machen könnte, wo dann auch ganz neue Technologien entstehen können. Aber man weiß zumindest, dass da in dem Augenblick, wo Bewusstsein sich da einmischt, sozusagen Manifestation geschieht, also im Zusammentreffen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Bewusstsein, das nachschaut, ob in der Kiste, in Schrödingers, ne, das müsst ihr googeln, ich will das Experiment nicht erklären, Schrödingers Katze, so ein berühmtes Experiment aus der Quantenphysik, und wo dann das Bewusstsein nachsieht, ist jetzt in der Kiste eine lebendige oder tote Katze, weil vorher, bevor man die Kiste aufmacht, ist beides drin. Ja. Das heißt, das ist unmanifest. Die Katze ist lebendig und tot gleichzeitig, oder sie ist noch weder lebendig noch tot. Das manifestiert sich erst, man zwingt das Universum quasi, sich zu entscheiden, für die eine oder andere Seite, also in ein Entweder-Oder, lebendig oder tot, indem man nachschaut, indem Bewusstsein dazu kommt. Erst da geschieht dann Manifestation. Und vorher ist es dieses Quantenfeld, dieses leicht unbewusste Quantenfeld, man könnte sagen Shakti. Und das, was Universum ist, ist nichts anderes als eine Manifestation des Quantenfelds, aber nur eine Möglichkeit. Eigentlich erfahren wir hier, und das ist wiederum das, was man in Erleuchtung erfahren wird, dass das alles wie Maya wirkt, wie Illusion wirkt und nicht so wirklich echt. Das ist ein Ergebnis davon, dass wir hier nicht das eine Universum erfahren, sondern nur ein mögliches Universum, wie es sein könnte. Es ist nur so halb existent. Ja? Und es spricht nichts dagegen, dass es unendlich viele dieser möglichen Universen gibt. Ich glaube, jetzt haben wir von der Frage schon ein bisschen wegbewegt, aber ich will da darauf hinzeigen, dass das eben kein Widerspruch ist. Dieses Determinierte und Nicht-Determinierte. Hier ist so determiniert, wie dieses Universum ist.
Aber das heißt nicht, dass es nicht unendlich viele andere gibt, wo alle Möglichkeitsformen, die es überhaupt geben kann, existieren. Spricht nichts dagegen. Kann aber auch sein, dass nur das eine ist. Weil das eine ist ja auch nicht wirklich voll manifest aus meiner Sicht. Sondern nur diese eine Möglichkeitsform, die es aus dem Quantenfeld ergibt. Aber dadurch löst man den Widerspruch eben völlig auf, dass da, dass das das einzig determinierte Universum wäre. Weil es nicht einmal dieses Universum wirklich voll manifest existiert. Ich sage oft auch gern dazu, letztlich ist es das Nichts und das Nichts ist für mich dieses Quantenfeld, ein seiendes Nichts, davon träumt, wie es wäre, wenn es ein Universum wäre. Wenn es existieren würde, so ungefähr. Ist ein Beta-Test, ne? So. Möglichkeitsform. Wie wäre es, wenn ich ein Universum wäre? Wie würde das ausschauen? Und das schauen wir sich da gerade an. Wie würde es ausschauen? Ob wir es jemals wirklich wahr machen, sei dahingestellt. Wahrscheinlich nie. Geht nämlich gar nicht. Ist mehr wahr als das geht nicht. Aber es ist halt der Traum. Ja? Ein Traum des Nichts. Und da erübrigen sich dann Fragen von determiniert oder nicht. Ja, mal voll in diese Luzidität dieses Traumes eintauchen, der auch schon luzid ist. In Tibet gibt es eine Meditationstechnik, da springen die Mönche, die rennen durch den Wald und springen dauernd in die Luft und schreien, das ist ein Traum, das ist ein Traum, das ist ein Traum. Das ist erstens eine Technik für die unteren Grade, ist es eine Technik, um luzides Träumen zu lernen. Weil irgendwann springen sie im Traum auch herum und plötzlich sind sie oben und schweben und merken, es ist ein Traum. Ja? Und der zweite sind für die Fortgeschrittenen ist die Technik zu merken, dass das hier auch ein Traum ist. Genauso wie ein Nachttraum. Genau nichts anderes. Nur halt, der Träumer ist das Nicht selbst. Dass du bist, dass ich bin, dass wir alle sind. Wir träumen das Ding da hier. Und wenn man das anfängt zu messen und zu erforschen, dann stoßt man auf dieses Quantenfeld, wo alles möglich ist, weil es unmanifest ist. Da, in dem Augenblick, wo es manifest wird, ist ja kein, in dem Sinn kein Quantenfeld mehr. Da ist ja schon Manifestation, da ist nicht mehr sowohl als auch beides noch unerschienen, unentschieden, sondern dann hat es sich manifestiert. Dann ist schon fest. Ist schon grobstofflich. Atome, all das. Geile Frage. Jetzt steige ich aus.
Wolfgang schreibt, lieber Edgar, deine Stimme ist stumpf und relativ schlecht zu verstehen. Bitte benutze ein gutes Mikrofon.
Ah, lieber, wie heißt er? Da ist es. Habe ich
Wolfgang.
vergessen. Danke für die Erinnerung. Aber ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr anschließen. Es wird wahrscheinlich von Zoom. Das kann man während einer Sendung, glaube ich, nicht so umstellen. Aber du hast recht, ich habe voll vergessen, dass ich das Mikrofon. In letzter Zeit vergesse ich das immer. Ja, das Alter. Also bitte schreib mir nächstes Mal, lieber Wolfgang, war das? Bitte schreib mir nächstes Mal eine halbe Stunde vor dem nächsten Satz an eine Mail und erinnere mich. Das ist jetzt deine Aufgabe. Du bekommst dafür eine Spezialantwort irgendwann im nächsten Leben, dass ich dieses Mikrofon verwende. Ich habe ja ein gutes. Mann. Ja, sowas.
Der nächste Kommentar kommt von der Jeanette Nicole. Die persönlichen Gedanken lösen sich von selbst immer mehr auf, verlieren langsam ihre Kraft.
Super. Ist so, aber dann können auch höhere Gedanken erscheinen. Das passiert dann, wenn das persönlich einmal losgelassen wird. Wenn dieses Mein Wille losgelassen wird und Gedanken sind auch mein Wille quasi und dann dein Wille. Und wirklich die einen göttlichen Gedanken dann durchströmen, die einem nicht mehr gehören, die man auch selber gar nicht denkt. Ja, cool.
Mozi schreibt, gibt es wirklich Vorgänge im Universum ohne Ursache, völlig unverursacht? Das sagt ja die Quantenphysik.
Ja, da gehen wir, im Prinzip können wir da dann auch dorthin gehen, wo erkannt wird, dass es ja wirklich überhaupt keine Ursache für irgendwas gibt. Also es gibt für das ganze Universum letztlich keine Ursache. Man kann sich dem auch nähern. Also zumindest diese Vorstellung von Ursache und Wirkung, wie es so in der, weiß ich nicht, waren die Griechen die ersten, nicht? So mit der deterministischen oder nicht? Mit dieser Ursachen-Wirkung-Logik daherkommen sind, aus Vergangenheit und Zukunft. Das kann man auf den Kopf stellen, wenn man mal voll die Intuition voll ausgebildet hat in sich. Dann kann passieren, dass man, jetzt sehe ich euch zu zweit, dann kann passieren, dass, hallo Lorena, aber ich sage noch schnell das mit der Ursache. Dann kann man sehen, dass die Ursache in der Zukunft liegen kann. Wenn man einer Intuition folgt, wenn ich einer Intuition folgt, die zieht mich nach links und ich gehe nach links und 10 Minuten später passiert irgendetwas, was geschehen sollte, dann bin ich quasi aus der Vergangenheit wie ein Magnet angezogen worden in diese Zukunft und dann war die Ursache für dieses Ereignis eigentlich in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und das stellt jetzt dann schon dieses komplette Kausalität, glaube ich, ist das richtige Wort, Kausalitätsprinzip, das eine Vergangenheit, eine bestimmte Zukunft verursacht auf dem Kopf. Es kann genau umgekehrt genauso sein. Aber selbst das sind quasi alles eine Art von Zufällen. Wobei ich neige dazu, Zufälle nicht als Zufall zu bezeichnen, sondern als Zugefallen. Ja, dir fällt etwas zu. Ja, ein Zufall ist für mich nicht immer zufällig. Ein Zufall kann auch einer göttlichen Ordnung, aus einer göttlichen Ordnung heraus geschehen. Ja, nicht nur zufällig. Und trotzdem ist es ein Zufall. Das ist eben der höhere Wille. Der liegt in diesem Zufall, der sehr wohl quasi ein höheres Ziel hat, das über das normale Denken hinausgeht. Man könnte sagen, den Raum verlässt und dann wieder reinkommt, oder? Ja, nicht. Es ist fast mit Querdenken, aber wie es ursprünglich gemeint war, Querdenken verwandt, aber es ist nicht Querdenken, sondern es ist überdimensionales Denken, wenn man so will. Und dort geschehen die Zufälle nach einer höheren Ordnung und tauchen nur in unser Universum ein und dann scheinen mehrere Dinge keinen Zusammenhang zu haben, haben ihn aber sehr wohl auf einer höheren Ordnung. Jo. Und da kommt sehr wohl wieder der Mechanismus, kommt da schon ins Spiel, dass da das Ganze aus dem Quantenfeld heraus entsteht. Das intelligent ist und bewusst ist. Das ist nämlich der Punkt, den die Quantenphysik noch übersieht, dass dieses Quantenfeld intelligent und bewusst ist. Okay.
Hallo, schönen guten Abend, Edgar.
Hallo, Namaste, Lorena.
Hallo, grüß dich. Svantje hat wohl Themen mit ihrem Internet, deswegen springe ich jetzt ein.
Ah.
Zum Glück ohne Geruch, weil ich gerade ganz viel Knoblauch gegessen habe.
Okay. Noch, nicht? Also in 10, 20 Jahren oder weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, dass man das dann auch übertragen alles.
Oha, hoffentlich noch länger. Okay, gut. Also, die nächste Frage ist von Sandra Merz. Magst du etwas zu Transsexualität sagen? Was kann so einem Menschen helfen? Was wird da gebraucht? Was hast du für einen Rat für die Betroffenen?
Wow, das waren heute echt coole Fragen. Weil eh immer, aber sie erscheinen mir trotzdem immer als coole Fragen. Vielleicht kurz was zu meiner Geschichte. Ich war ja selbst früher in meiner Sucherzeit sehr auf dem androgynen Trip. Also für mich war Babaji so ein gewisses, ja, regelrecht ein Guru, wenn man so will. Und also nicht Papaji, der die Satsangs da mitgegründet hat, sondern Babaji mit Weichenberger geschrieben. der im Buch von Yogananda vorkommt, der Begriff jenes Yogi, und so ein Yogi sein soll, der seit 2000 Jahren im Himalaya lebt, lange Haare hat, keinen Bart, und wo man nicht wirklich sagen kann, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, weil er beides repräsentiert. Also der Babaji ist so ein typisches Beispiel oder ein beispielhaft für Androgynität oder steht für Androgynität. Also, und da geht es um ein sowohl als auch. Und das war in meiner yogischen Zeit auch für mich sehr wichtig, für Männer war es zumindest wichtig, die innere Frau zu finden oder das Weibliche in einem zu finden und umgekehrt für Frauen das Männliche. Und da in dem Konzept geht es dann darum, und das ist für mich nicht nur ein Konzept, sondern Wahrheit, dass ja beides in uns ist, männliche und weibliche Anteile. Wir haben ein Linkshirn, wir haben ein Rechtshirn, ist ja alles scheinbar dual vorhanden, ja. Doppelt vorhanden, und das sind männliche und weibliche Anteile. Das wird auch im Yoga so gesehen. Da gibt es so Energiekanäle, die Ida Pingala männlich und weiblich sind, oder im Taoismus hat man stark als Yin-Yang. Und da geht es darum, diese beiden Seiten so zu versynchronisieren, also dass beides gleich wach ist, sozusagen, gleich erwacht ist, sowohl das Weibliche als auch das Männliche in einem. Und wenn das geschieht, geschieht diese innere Hochzeit, nennt man das dann, vom inneren Mann und inneren Frau. Und das ist die perfekte Androgynität sozusagen. Das war so mein yogischer Weg. Und ist auch im Tantra ganz stark ein Weg. Und das habe ich ja genauso empfunden bei mir. Und im Prinzip hat mich erst meine innere Frau zum Mann gemacht. Dass ich dann äußerlich wirklich zu einem Mann auch wurde, weil ich habe die Männlichkeit, das ist wieder Vatergeschichte, sehr stark abgelehnt. Männlichkeit war für mich fast ident mit toxischer Männlichkeit. Also dadurch habe ich dieser männlichen Energie nicht so viel Wert geben können, weil ich es von Anfang an eher als toxisch gesehen habe. Und das musste erst integriert werden. Und das hat dann die innere Frau eigentlich gemacht. Also ab dieser Vereinigung von Kundalini, von Shakti und Shiva in einem Selbst, wurde ich erst so richtig auch. Wurde ich dann im Außen eher als Mensch dann wirklich voll und ganz Mann erst. Ja. Also ich hatte auch sehr, ich war zwar immer heterosexuell, aber nicht rein, sondern ich hatte auch bisexuelle Anteile, ich hatte auch homosexuelle Erfahrungen und so auf meinem Sucherweg und so. Also da war vieles dabei. Und was jetzt Transsexualität betrifft oder das, was heutzutage geschieht, das bildet das ja ein bisschen ab. Nur glauben die Menschen leider noch sehr oft, als wäre es da entweder oder. Ja, als müsste ich mich jetzt entscheiden im Geschlecht, als Mann, nee, wenn man seine weiblichen Anteile entdeckt, glaubt man, bin ich jetzt eine Frau, bin ich eigentlich weiblich, bin ich lieber weiblich, und lehnt man so wie es ja bei mir passiert ist, lehnt man die Männlichkeit ab und beschließt, ja, ab jetzt eine Frau zu sein. Oder umgekehrt, eine Frau, die starke männliche Anteile in sich hat, was ja was Positives ist aus yogischer Sicht, weil es ausgeglichener ist, lehnt dann aber die Weiblichkeit ab. Und da gibt es eben wirklich einen Weg im Yogischen und Tantrischen, das auszugleichen und dazu erkennen, dass es ein sowohl als auch ist. Man muss sich nicht entscheiden. So fangt es einmal an. Man muss sich da überhaupt nicht entscheiden. Das, was ist, also wer immer das hört, das, was du bist, wie du dich fühlst, ist total okay. Und wenn du dich heute so fühlst und morgen so, ist das total okay. Und trotzdem ist der Körper an sich, wenn er jetzt da nicht. Da gibt es ja auch echte, ich sage jetzt mal echte biologische Transsexualität, hat sie ja früher, glaube ich, hat man das so genannt, wenn wir beide Geschlechter auch hat, beide Geschlechtsmerkmale, primäre Geschlechtsmerkmale. Das ist was anderes. Auch das darf dann so sein und so gelebt werden. Aber oft ist ja heute Transsexualität, dass jemand sagt, okay, ich lasse mich umwandeln. Ja? Und da sage ich, das ist schade, weil da wird dann das, was hier ist, biologisch, als reiner Mann oder als reiner Frau, biologisch gesehen, nicht voll angenommen, und es geht auch um dieses Annehmen. Und da ist es überhaupt kein Widerspruch, sich trotzdem als quasi geschlechtlicher Mann äußerlich auch als Frau zu fühlen, weiblich zu fühlen und umgekehrt Frau als männlich zu fühlen. Es ist sogar für mich ein total integraler Bestandteil des spirituellen Weges, diese zwei Energien auszugleichen und in sich eben die innere Frau zu finden und den inneren Mann zu finden. Oder man könnte sagen, die innere Geliebte und den inneren Geliebten, weil das sind die, die immer da sind, von denen man sich nicht scheiden lassen kann. Das sind immer da, das ganze Leben sind die da. Und das zu vereinen in einem und zu erkennen, dass das eins sein kann und im Außen quasi das sowohl als auch sein kann, das ist eigentlich die Heilung. Die Heilung von etwas, man kann ja sagen, es braucht ja keine Heilung, aber dennoch ist es ein großer Schritt, alles anzunehmen, nämlich auch den Körper dann wieder anzunehmen, so wie er ist, um völlig in Frieden damit zu kommen. Also für mich ist so ein großer Hochkomma Fehler in dem Ganzen, zu glauben, sich da jetzt entscheiden oder umentscheiden zu müssen. Sondern es darf alles so sein, genauso wie es jetzt gerade ist. Und das heißt nicht, dass morgen auch noch so ist.
Danke. Es sind jetzt eher Kommentare drin als Fragen. Ich lese sie mal vor. Jeanette Nicole schreibt: Herzlichen Dank, Edgar, für deine Antwort. Es ist so eine Erleichterung, die Kontrolle abzugeben, die man sowieso nie hatte. Irgendwie ist es auch spannend, was der Tag so bringt.
Schön.
Mozi Mabuse. Ich vermute, dass die Zufälle auch vorherbestimmt sind und somit kein Zufall. Nur sehen wir das nicht wie ein 2D-Wesen, die Sicht eines 3D-Wesens nicht verstehen kann. Höhere Dimension gleich mehr Informationen.
Genau, das ist eigentlich das Gleiche, wie ich es vorher gesagt habe. Genau das meinte ich auch. Die Zufälle geschehen also nicht zufällig.
Dann schreibt der Teilnehmer, mit dem ich glaube, es ist ein Om-Zeichen, ganz tief unten im unteren Bauch und vor allem im Becken komme ich noch mit einer sehr starken Angst in Kontakt. Fällt mir schwer, darin präsent zu bleiben, mein Becken wirklich zu bewohnen. Ist dann schnell wie ein unter Strom stehen und nach oben ausweichen. Klarer sehe ich es im Moment auch nicht, aber da scheint wohl irgendetwas noch vermieden zu werden. Siehst du da vielleicht gerade was, was ich nicht sehe? Ja, die Frage hat er schon bei anderen Sprechern ganz oft gestellt. Jetzt
Okay.
bin ich gespannt, was du ihm oder ihr darauf antwortest.
Okay.
Vielleicht erhält er oder sie heute die erhoffte Antwort von dir.
Ja, da geht es um Annahme, dieses Gefühl, aus meiner Sicht geht es darum, dieses Gefühl, diese Energie, die du da spürst, voll anzunehmen und aufsteigen zu lassen. Sozusagen innerlich aus dem Weg zu gehen, damit sich diese Energie in dir entfalten kann. Körperlich meine ich das. Richtig physisch körperlich. Das, was aus dem Becken aufsteigen möchte, aufsteigen lassen. Nicht unterdrücken, nicht weghaben wollen, nicht Angst davor haben. Die Angst ist halt da, aber wenn die Angst da ist, lass die Angst da sein. Ja? Selbst Angst ist nur Energie. Ja, das wird nur getriggert davon, dass dann Angst entsteht. Und das Beste, was du machen kannst, ist innerlich aus dem Weg gehen und diese Energie voll und ganz aufsteigen lassen, voll und ganz da sein lassen. Dich von ihr nehmen lassen, klingt jetzt ein bisschen fast sexuell, aber es ist nichts anderes. Ja, du wirst dann von dieser Energie genommen. Das ist diese Vereinigung von Shiva Shakti, die da geschehen kann. Du als Bewusstsein und diese Energie als die Energie, die durch überall ist. Kosmos, Kosmos pur. Das ist wirklich ein innerliches Aus dem Weg gehen. Man sitzt wie so ein Pfropfen, wie so ein Sekt-Pfropfen auf der Flasche, festgezurrt. Lass dich wegsprengen. Da ist alles okay, was immer da geschieht. Es darf genauso sein, da ist nichts verkehrt. Ja, beziehungsweise ich lade den oder diejenige ein, gerne irgendwann oder bei einem nächsten Mal direkt in Zoom-Talk zu kommen. Ja. Macht dann mehr Sinn, da in einen Dialog zu gehen.
Heute scheint
Okay.
er ja sexuell zuzugehen. Ich habe mich ja gerade erst eingewählt. Also, Sandra Merz, kannst du etwas über Sexualität sagen, Edgar? Was ist eine heilsame, sexuelle, gesunde Zusammenkunft?
Ja, der wichtigste Punkt ist der, dass keiner was macht, was er nicht will. Das sagt man jetzt so schnell, weil es sollte eh selbstverständlich sein, aber das ist leider nicht so selbstverständlich. Zum Beispiel, das ist so typisch, früher in Tantra-Seminaren ist das immer hochkommen, dass junge Mädchen dazu neigen, also zum Beispiel aus Verliebtheit irgendwas mitzumachen, was sie eigentlich gar nicht wirklich selber wollen. Und dann ist das gar keine so eine schöne Erfahrung. Ja, und das muss gar nichts Schlimmes sein, aber trotzdem ist nicht das, was einen wirklich erfüllt gerade, was einen grad Freude macht, was wirklich voll Lust macht, was voll aus Liebe getragen ist, sondern man macht einfach nur mit, weil man den Partner vielleicht nicht verlieren will. Ja. Und das ist das Allerwichtigste, wenn es heilsam sein soll, einmal nichts zu tun, was man nicht tun will, wo nicht beide ein vollkommenes Ja haben. Und ansonsten sehe ich, wenn das einmal da ist, dass das klar ist, gibt so viele Formen, sich sexuell zu begegnen. Ich sehe da keine als richtiger oder als falscher an. Ich könnte jetzt Vorträge darüber halten über Tantra und was weiß ich und achtsamen Sex und Atmen und was weiß ich. Da gibt es ein extrem weites Feld. Ja, und ich war ja selbst lang auch Tantra-Lehrer, aber es gibt in dem Ganzen kein richtig und kein falsch, sondern jeder Organismus steht woanders, jeder hat andere Öffnungen erfahren, jeder hat andere Verletzungen erfahren. Da ist jeder Organismus anders und jeder wird es anders wahrnehmen. Da gibt es kein absolut richtiges Aufeinanderzugehen. Manche wollen es, und es gibt da selbst für einen Organismus nichts Richtiges. Manchmal darf es zart sein, manchmal darf es wild sein, manchmal darf es achtsam sein, manchmal darf es in das totale Tiersein übergehen und egal, es gibt da kein richtig und kein falsch, sondern nur ein Ja füreinander. Und wenn das da ist und man respektiert, aus meiner Sicht, aber das kann ich nicht empfehlen, weil das kann nur geschehen. Ab einem bestimmten Punkt des Bewusstseins ist so, dass wenn zwei so zusammenkommen, ohnehin genau das geschieht, was sich entfaltet. Das ist dann gar kein Tun mehr. Das ist dann ein Geschehen lassen. Die Körper aufeinander einlassen. Einfach nur spüren, hinspüren, atmen. Nicht irgendwo hin wollen, nicht möglichst schnell zu irgendeinem Orgasmus kommen wollen. Ja, Orgasmus ist oft etwas, was aufsteigt. Und es kommt dann oft vor, als würde einen die Energie stören und darum macht man möglichst schnell, dass der Orgasmus möglichst schnell da ist, weil man die Energie nicht aushält. Ja, weil sie aufsteigt, dann stoßt dann eine Grenze an, in irgendeiner Chakra, irgendwas, zack, und stoßt dann und wird dann nach unten entlassen. Und man geht dann unten wieder raus. Das ist eigentlich gemeint mit diesem, dass man in tantrischen Kreisen sagt, dass man nicht so Orgasmus fixiert ist, oder? Das ist eigentlich die echte, wie sagt man, Enthaltsamkeit, nämlich die Enthaltsamkeit genau umgekehrt. Dass man's aushält, diese Energie, und aufsteigen lässt in den ganzen Körper und damit atmet und damit ist und in die Begegnung geht. Das wäre so eine gesunde Richtung von Sexualität und nicht so pornofixierter Sex, der möglichst schnell einen Orgasmus herstellt oder Befriedigung herstellt. Diese Befriedigung ist eher sehr kurz und sehr, sehr, sehr niedrig von der, ist eine kurze Befriedigung, aber das geht nicht so tief, das trägt einen nicht wirklich hoch. Und da gibt es eben viel mehr Möglichkeiten und das ist dann eine Übungssache, dass man lernt zu entspannen, sich einzulassen auf die Energie, zu spüren, nicht schnell irgendwo hin will, sondern atmet, spürt, nachfühlt, gemeinsam sich begegnet, in die Augen sieht, wirklich einen Kontakt herstellt, gemeinsam schwingt auch von der Geschwindigkeit her. Ja, begegnet dabei und gleichzeitig fühlt, wie dies, was diese Energie macht. Ganz bewusst wahrnehmen. Aber das ist ein Entwicklungsweg, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ja, zeitlang kann sein, dass man sich einfach nur auslebt gemeinsam, ja, wie es halt da sein soll. Ja, das ist auch wichtig. Nicht gleich vom Anfang an, wenn man sonst nicht viel Erfahrungen hat, gleich quasi den Königsweg gehen wollen, sondern es darf jedes Chakra befriedigt werden, auch die reine Lust einmal befriedigt werden. Wie gesagt, gibt es kein richtig und kein falsch. Das Einzige, was aus meiner Sicht falsch sein kann, ist, wenn man was tut, was man nicht will. Und sich selbst nicht antut. Ja, das ist wie so fast eine Vergewaltigung seiner selbst, wenn man was tut, diesem Körper, was man eigentlich gar nicht will. Das ist einmal das Wichtigste. Und da ist dann wichtig, auch Nein zu sagen. Wenn das der Partner nicht akzeptiert, dann ist der falsche Partner.
Sehr wahre Worte. Mozima Buse, was ist der Unterschied von Verliebtsein und Liebe?
Das habe ich noch nie als Satzanfrage gehabt. Da kann man, könnte man schön reingehen und schön drüber philosophieren. Früher hat man gerne gesagt, das ist die Silbe fair, nicht? Die sagt ja eigentlich schon aus, nicht? Verliebt. Das ist eigentlich eine negative Vorsilbe, ne? Alles, was fair ist, ist vergessen und verdammt und verloren, vorbei. Ist zwar vor und
Verirrt,
nicht fair.
verwirrt.
Verwirrt, genau. Aber es ist auch ein emotionaler Zustand. Es ist eben dieser frische Zustand. Aber es ist ein Zustand, der halt voller Projektionen ist, voller Vorstellungen ist, mit rosaroter Brille, wo alles, was negativ sein könnte, ignoriert wird. Alles wird positiv gesehen, aber wenn wirklich das Positive positiv gesehen werden würde, ist ja okay, aber meistens wird die Projektion und Hoffnungen, die auf einen Partner projiziert werden, etc. Das ist halt in dieser Phase normal. Aber es ist eine extrem glückselig machende Phase. Also verliebt sein ist was Wunderschönes und das soll man genießen. Ich habe früher Verliebtsein wirklich mehr verurteilt, so wie ich es jetzt am Anfang so kurz angesagt habe, mit der Silbe fair, auch weil ja wirkliche Liebe dann nochmal was anderes ist. Aber trotzdem, Verliebtsein darf auch als Phase total genossen werden. Ein Problem ist es nur dann, wenn man sich in das Verliebtsein verliebt und dann nur mehr Verliebtsein erfahren will. Und sobald die Verliebtheitsphase vorbei ist, geht man nicht tiefer und geht in die Chance, echte Liebe zu erfahren, sondern will man wieder verliebt sein, erfahren, dann mit einem neuen Partner. Und dann hat man jedes Jahr einen neuen Partner, weil man in das Verliebtsein verliebt ist, aber nicht wirklich in den Menschen, sondern in dieses Gefühl des Verliebtseins. Da wird es zum Problem, ja. Da würde ich dann empfehlen, ja, eigentlich ist nichts zu empfehlen. Ist auch okay, wenn derjenige oder diejenige kein Problem damit hat. Aber im Normalfall ist Verliebtsein ja was Wunderschönes und bietet dann die Chance, dass daraus dann tiefere Liebe wird, die dann wirklich für den anderen, die nicht nur ein emotionaler Rausch ist, sondern wirklich für den anderen fürsorglich ist und will, dass es dem anderen gut geht und tiefer geht und selbstloser wird sozusagen. Aber es ist ein zu weites Feld, da will ich das. Nehmen wir die nächste Frage.
Von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, JJ Ma.
Ah.
Namaste, Edgar. Momentan hocke ich in einem wirklich tiefen Loch, alles so freudlos, sinnlos, perspektivlos, schon länger. Ich meditiere seit Jahren, aber nicht mal das geht. Hast du einen Rat?
Ja, voll in das Loch reinfallen lassen würde ich es machen. Wenn eh schon Meditation seit Jahren geschieht, einfach sich dem hingeben, voll reinfallen lassen. In dieses Loch. Das annehmen, so wie es jetzt ist. So wie es jetzt ist, ist okay. Und ich denke mal, du weißt es. Das ist prinzipiell vom Konzept her. Aber das dann auch tun. Voll fühlen das, was da ist. Voll annehmen das, was da ist, auch wenn sich gar nichts ändert. Irgendwann die Perle finden in dem, in jedem Zustand, in jedem Zustand, in jedem Seinszustand oder Bewusstseinszustand, den wir erfahren können, ist eine Perle, die will gefunden werden. Wenn die dann gefunden wurde und meinen Ja hat zu diesem Zustand, so als bräuchte er nie mehr weggehen, das ist die Perle. Die ist da irgendwo vergraben in diesem Zustand. Das findet man nur, indem du den Zustand so, wie er jetzt ist, absolut annimmst. So, wie er jetzt ist, ist total okay. Es darf total sein. Es will dir irgendwas sagen. Das weißt du noch nicht. Das musst du gar nicht wissen. Es wird sich irgendwann offenbaren. Jetzt geht es nur darum, das anzunehmen, wie es jetzt ist. Und tief zu fühlen, was da diese Tiefe, dieses, du hast gesagt Loch, ne? Diese Tiefe, da tief einzutauchen, dich darin aufzulösen, das anzunehmen, dieses scheinbar negative Gefühl. Es ist nur Bewertung jetzt vom Verstand letztlich. Es darf so sein, wie es ist. Das ist das Tor. Da öffnet sich einfach ein Tor. Durch dieses Tor dann hindurchgehen, indem du es annimmst und nicht weghaben möchtest. Und auch nicht wegmeditieren oder sonst was.
Darf ich dazu was sagen? Aus meiner persönlichen
Ja,
Erfahrung,
klar.
wenn man über viele Jahre hinweg zu Depressionen neigt, kann ich ja auch mit der vollen Bandbreite, dann fühlt sich dieser Erwachensprozess manchmal an wie eine Depression, aber es ist was anderes und es ist wirklich genau so, wie du auch rätst, ne? Da voll reinfallen zu lassen und zu sagen, hey, hier bin ich. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich tue gar nichts mehr. Ich lasse jetzt alles los. Ich ergebe mich. Surrender.
Genau, ja.
Und lasse jetzt alles geschehen und mache gar nichts mehr umzu. Weder
Genau.
meditieren noch irgendwas. Einfach diesen Zustand dankbar annehmen, weil das ist einfach dieser Erwachensprozess, die dunkle Nacht der Seele sozusagen.
Ist eigentlich ein Geschenk,
Ja,
ja.
ein
Ist
sehr
ein
großes
Geschenk.
Geschenk.
Da
Sehr
ist halt
großes
noch
Geschenk.
etwas, was halt den Widerstand ist dagegen, weil es völlig das unbekannte Land ist, weil es völlig ins Unbekannte geht.
Genau.
Ja.
Also, du Lieber oder du Liebe, hab keine Angst.
Ja, genau.
Am Ende des schwarzen Tunnels ist das große Licht.
Genau.
Eigentlich weiß ich es, aber es ist echt heftig, schreibt er oder sie noch.
Ja, die Phasen gibt's, ja. Es ist heftig. Es ist halt so, im Laufe des Weges, den man geht. Und da meine ich generell nicht mit einem Ziel, sondern einfach der Weg an sich, dass das Vermögen der Heftigkeit, die Heftigkeit auszuhalten, wird auch größer. Die Heftigkeit wird größer von allen diesen Erfahrungen, aber auch das Vermögen, das zu ertragen, wird auch größer. Das ist die Aufgabe. Das ist.
Hier schreibt noch der eine Teilnehmer mit dem Symbol, Erwachen ist ein Geschenk, nur oft scheiße verpackt.
Ja, das ist gut,
Ja,
ja.
es ist so.
Ja, genau.
Genau.
Ich glaube, das gehört sogar dazu. Das muss so
Ja.
sein.
Klar, ich habe es immer so verglichen wie die Metamorphose des Schmetterlings, ne? Die Raupe weiß nicht, dass sie ein Schmetterling ist, und der Schmetterling weiß nicht mehr, dass er mal eine Raupe war. Na,
Das ist wirklich wahr, ja.
und wenn du den Schmetterling vorab aus dem Kokon befreist, stirbt er. Also er muss sich rauskämpfen, um seine Kraft und Stärke zu erhalten. Und später weiß man, dass alles nur eine Ausbildung war, die uns vorbereitet hat auf das jetzt hier, auf genau jetzt.
Ja, genau.
Eine Ausbildung.
Und vor allem dieses Verpuppen, ne? Das ist diese
Ja.
Phase des Verpuppens, könnte man jetzt gleich noch sehen mit der dunklen Nacht der Seele in dem Sinn, weil ja für die Raupe endet es. Für die Raupe ist ja quasi wieder tot und es ist eine Verpuppung, eine Erstarrung, nichts passiert mehr,
Ja.
nichts geht mehr weiter, aber es muss eben komplett erstarren. Die Verpuppung muss komplett sein, bis das dann daraus dann der Schmetterling erwächst. Ja. Innerhalb dieser Puppe. Ja.
Keine weiteren Fragen, noch 4 Minuten Zeit für uns.
Ah ja, okay. Können wir einfach so in der Stille. Oder wie auch immer.
Ja, noch eine Frage von mir oder noch, weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Dieser Prozess zeigt sich ja bei jedem anders. Und ich war ja so dankbar, dass Deva Setu mich sozusagen entdeckt hat als Zuschauer hier quasi. Denn erstmals habe ich ganz viele Menschen hier darüber reden hören, über das, was ich seit Jahren gefühlt habe und in mir war. Und vorher habe ich den Begriff Nicht-Dualität oder Non-Dualität noch nicht mal gehört. Also es war mir überhaupt gar nicht bekannt. Und dennoch ist es manchmal schwierig, auch habe ich das schon rausgehört bei Teilnehmern, die hier oft ja die gleichen Teilnehmer sind, wenn Menschen oder die Sprecher nur von ihren Erfahrungen in der Nicht-Dualität sprechen. Und dann denkt man manchmal so, wow, okay, das ist bei denen jetzt 24/7 so. Und wenn man dann, und dann kam ja auch von dem Tim, als ich ja schon mal zu Wort war bei eurem Interview, oder auch die Tage hat Christian das nochmal zu mir gesagt, ja, bleib doch in diesem Zustand. Warum bleibst du nicht da? Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, aber na, wie geht das im Alltag? Na, wie funktioniert jemand wie du? So im Alltag sind dann wirklich gar keine Gedanken mehr da, sind dann gar kein angetriggert sein mehr da. Na, wie funktioniert es wirklich so im Alltag? Es ist ja nicht 24/7 so.
Und die Frage ist,
Ja, die Frage ist, wie funktioniert es für dich im Alltag?
ach
Na, bist du
so.
wirklich 24/7 jetzt in dem gleichen non-dualen
Nee,
Zustand, wie du es
ich
jetzt
sehe sowieso,
beschreibst?
den, ich sehe den, ich sehe das sowieso so, dass das
Hm.
eben nicht der Zustand ist. Ja, sondern, wenn man jetzt so will, dieser non-duale Bewusstseinszustand, den gibt es natürlich, ne? Und gibt sogar auf verschiedene Arten und Weisen. Der ist ja nicht immer gleich. Auch vom Individuum abhängig, der ist es nicht, weil es ist kein Zustand. Das Eigentliche ist jenseits aller Zustände und umfasst alles, umfasst jeden Zustand und umfasst auch den ganz normalen menschlichen Zustand. Drum, ich halte überhaupt nichts davon, wenn man danach trachten würde, immer in einem bestimmten Zustand sein zu wollen. Erstens einmal ist es anstrengend. Zweitens, alles, was beginnt, hat auch ein Ende. Ja? Wenn ein Zustand ist etwas, was irgendwann beginnt, sozusagen. Ja? Und ist logisch, dass das endet. Und dann fangen die Dinge an, der Verstand, der sagt, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass ich rausgefallen bin? Oder was habe ich letztes Mal richtig gemacht, dass ich wieder reingefallen bin und so. Und ich war auch einmal in so einer Phase, in so einem Hin und Her. Bei mir war es, für mich hat sich's mehr angefühlt, wie ein Wechsel zwischen Sein und Nichtsein. Ja, man könnte sagen, Ichen und Nicht-Ichen. Mehr oder weniger Sein war mit Selbst und Nichtsein war das Nicht-Selbst, das reine Nichts. Und irgendwann ist das dann verschmolzen. Das ist ein Prozess, der geschieht dann. Der kann ruhig jahrelang dauern, dass das verschmilzt. Und das hat auch damit zu tun, was ich irgendwann heute ja gesagt habe, diese Annahme des vollen Menschseins, der Menschlichkeit, der menschlichen Erfahrung, des ist das Integrieren des menschlichen, also so quasi des gewöhnlichen menschlichen Zustands in das oder umgekehrt. Ja, kann man es auch sehen. Das Integrieren in den menschlichen. Irgendwann wird das gleichzeitig. Da kann man immer sagen, man ist in dem Zustand oder in dem, weil man eigentlich in gar keinem Zustand mehr ist.
Meine Frage galt deswegen, um es einfach nochmal so klarzustellen, weil das bei mir auch so ein bisschen gedauert hat, um herauszufinden, ja, manche verwechseln es auch so ein bisschen, wenn ich jetzt
Genau,
mir die
genau.
Geschichte erzähle von, was weiß ich, der hier nervt mich, dann habe ich negative Gedanken und dann bin ich nicht erwacht.
Ach
Oder
Quatsch,
wenn, was weiß
ja.
ich, beim Gespräch meiner Mutter mir die Nackenhaare hochstehen,
Ja.
dann bin ich nicht erwacht. Ne? Und
Ja.
das verwechseln ja manche so, ne,
Viele, viele machen
von
das.
dieser Positive Thinking Area. Ne? Ich denke mir
Ja,
jeden
ja.
Scheiß irgendwie positiv, streue ein bisschen
Genau.
Butterzucker drüber. Nee, es ist einfach nur so
Na.
dieses Anerkennen. Es ist alles. Das Leben spielt
Alles, was
sich als
erscheint, alles
angetriggert.
gehört dazu, genau,
Das
alles.
Leben spielt sich als auch mal, ich habe auch mal ein Traurigkeitsgefühl oder ein Gefühl, was sich wie Depression anfühlt und trotzdem, es ist das Leben, was sich einfach als Leben
Alles,
spielt.
alles. Alles,
Alles.
absolut alles. Es
Genau.
gibt nichts, was es nicht ist. Es
Ja.
gibt wirklich nichts, was es nicht ist. Und das ist es dann, ja. Und
Ja.
dann, das will ja sogar raus aus dem Organismus. Aus meiner Sicht ist das auch ein Prozess, dass all das, was an Konditionierungen reinkommt, all das will gelebt, weil es auch raus will. Ja, das ist ein einziger riesiger Prozess, wo alles das dazugehört. Der Unterschied ist, man nimmt es halt dann bewusst wahr. Und selbst das muss nicht einmal sein. Manchmal ist es notwendig, etwas nicht wahrzunehmen,
Ja,
ja,
klar.
also alles, ja,
Ja.
völlig alles, ja, so sehe ich es auch, ja.
Ja, danke. Ja, alles anzunehmen und vor allen Dingen aufhören, sich selbst verurteilende Geschichten
Genau,
dazu zu
ja,
erzählen,
richtig.
weil gar nicht das Erleben oder das Angetriggertsein, das Körpergefühl, die Emotion, irgendwas, das ist gar nicht das Problem. Nur die Geschichte, die ich mir im Nachhinein dazu erzähle, das ist das
Ja,
Problem.
wenn überhaupt, im Prinzip
Ja, logisch. Also
ja,
ich meine,
aber die
hält sich
meisten haben
halt.
so Vorstellungen, nicht, wie es sein sollte, aber das
Ja,
ist alles Quatsch. Das ist wirklich alles Quatsch. Ja.
genau.
Alte
Ja, und
Vorstellungen.
vor allen Dingen, danke, dass du auch das nochmal sagst, ne, so, weil in den letzten paar Satzhängen, da kam auch immer mal wieder so die Frage auf, von den Zuschauern, ja, der eine erzählt so und der andere erzählt so und der andere erzählt so. Und für mich ist es so, wenn man drauf hört, was ihr jetzt aus eurer Individualität, aus in welche Worte ihr es versucht zu verpacken, was man eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben kann, dann ist es natürlich differiert. Aber wenn man sich darauf konzentriert, wo ihr alle gleich seid, erzählt ihr alle genau vom Gleichen.
Genau,
Einfach vom Gleichen, für das eigentlich gar keine Worte gibt, um es zu beschreiben. Ne?
ja. Das
Ja.
erkennt man aber halt erst wirklich, wenn man das selber kennt, dann sieht man
Na,
sie dann
logisch.
überall. Ja.
Ja, klar.
Und sonst schaut es so aus, als wär's, würde jeder was anderes erzählen.
Ja,
Wie bei
natürlich.
den Religionen. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Edgar.
Ja,
Waren
gerne.
jetzt keine weiteren Fragen mehr da, deswegen danke, dass du mir die Zeit geschenkt hast, dich mit mir
Ja,
zu
gern.
unterhalten, mit dir zu
Okay.
plaudern. Dann
Gern.
vielen lieben Dank an die Zuschauer und wie immer zum Ende nochmal mein Hinweis darauf, dass jetzt TV spendenbasiert ist und wir uns natürlich auch sehr über eure Spenden freuen. Also wir nicht, weil wir als Team sowieso ehrenamtlich arbeiten. Aber jetzt TV bedankt sich für eure Spenden. Und ich bedanke mich für Edgar und seine
Sehr
Zeit, die er
gerne.
uns heute zur Verfügung gestellt hat.
Ja, gerne. Alles Liebe an alle. Wer in der Nähe von München ist, am 15. Dezember bin ich wieder in München. Shakti Bhat und Satsang. Namaste.
Vielen Dank, Namaste.